being an Icelander is a little bit special in that way, because everything can happen here all the time. You're prepared for everything, sort of. There can be an earthquake, or there can be a volcano eruption tomorrow, or even today, you know.
Heute ein Erdbeben, morgen ein Vulkanausbruch. Für Isländer gehört das zum Alltag. Der Schriftsteller Hallgrímur Helgason, bei uns vor allem bekannt durch die Verfilmung seines Romans 101 Reykjavik, sagt, dass es auch die Unberechenbarkeit der Natur sei, die die Vorstellungskraft schult und damit die Isländer zu einem kreativen Volk macht. Unter anderem ihn. Er ist einer der berühmtesten Autoren des Landes, international erfolgreich mit Büchern wie 10 Tipps, das Morden zu beenden und mit dem Abwasch zu beginnen, Eine Frau bei 1000 Grad oder Seekrank in München. Auch sein neues Buch trägt einen erfreulich ausgefallenen Titel. 60 Kilo Sonnenschein heißt es, und darüber möchte ich heute mit ihm reden. In dieser Folge von Weiterlesen, der Radio- und Podcast-Lesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Dore Krohn und bin in diesem neuen Buch von Helgason begeistert und bewegt hineingetaucht in die isländische Geschichte. Und ich war nicht nur einmal mehr von der Sprachmacht und der sinnlichen Formulierungskraft dieses Autors begeistert, sondern ich habe auch viel gelernt, dass es nämlich einen isländischen Goldrausch gab am Anfang des 20. Jahrhunderts, oder eher gesagt einen Silberrausch. Denn damals entdeckte das arme, abgelegene Island die Heringsfischerei. Kleine silberne Fische waren es also, die zum wirtschaftlichen Aufschwung führten und die isländische Gesellschaft nachhaltig geprägt haben. Hallgrímur Helgason und ich sind uns schon mehrfach begegnet, in Island und in Berlin. Heute ist er mir mit großem Sicherheitsabstand und vielen Heringen zwischen uns im Nordatlantischen Ozean aus Island zugeschaltet, aus seinem Haus in Reykjavik. Hallo Herr Helgason, schön, dass Sie dabei sind in dieser Folge von Weiterlesen.
Thank you, it's an honor.
Ihr neuer Roman beginnt mit einer Weihnachtsgeschichte, einer sehr traurigen Weihnachtsgeschichte. Ein Mann zieht los, um Weizen zu besorgen, damit seine Frau einen Kuchen backen kann für die Feiertage. Und als er zurückkehrt, ist sein Haus unter einem Schneesturm eingebrochen. Die Frau ist gestorben, die Tochter ist auch umgekommen. Nur der kleine Sohn hat überlebt, weil er an den Zitzen der Kuh gesaugt hat. Also ein trauriger Start. Was für ein Anfang für einen Roman. Wie kam es dazu, Herr Helgason?
Yes, it's actually based on a account from the 19th century that I came across by accident.
Ja, das stützt sich auf einen Bericht aus dem 19. Jahrhundert, auf den ich zufällig gestoßen bin, als ich im Norden von Island Skifahren war, auf einem kleinen Fjord namens Siglufjörður. Und einer, der dabei war, war Historiker. Er ist ständig auf der Suche nach alten Büchern. Und eines Abends hat er diese Geschichte vorgelesen, einen Bericht von einem armen Bauern, der genau vor Weihnachten nach Hause kommt, wie am Anfang meines Romans, mit dem Unterschied, dass seine Familie überlebte. Ich habe entschieden, dem Ganzen mehr Dramatik zu geben. Also ließ ich zwei seiner Leute sterben und nur einen überleben, sodass es einen schockierenden Auftakt geben würde.
Das ist Ihnen auf jeden Fall gelungen. Der Schockstart zieht einen aber nicht hinunter, sondern eher hinein, würde ich sagen. Man möchte unbedingt wissen natürlich, wie es weitergeht mit diesem Gestur Elifsson, der bald sogar vollweise wird. Also auch der Vater kommt bald ums Leben und er wächst dann bei verschiedenen Ziehfamilien auf. Wie sind Sie zu diesem Gestur gekommen?
I just found him alive there in the small cottage.
Ich habe ihn einfach gefunden, wie er überlebt hatte in diesem kleinen Haus. Und von dem Punkt aus habe ich mir alles ausgedacht. Ich musste mir seine Geschichte ausdenken. Aber seine Umstände erwuchsen aus diesem frühen Unfall in seinem Leben, dass die Lawine seine Mutter und seine Schwester getötet hatte. Von da an sind es nur noch die beiden, er und sein Vater. Es gab damals nicht viele Orte, an die man gehen konnte als armer Bauer mit einem einzigen Kind. Er ging also auf einen anderen Bauernhof und von dort versuchte er, nach Amerika auszuwandern. Das haben damals etwa 20% der Isländer probiert. Und dann, am Ende des 19. Jahrhunderts, waren fast 15% tatsächlich nach Amerika gezogen. Das war also ein logischer nächster Schritt für ihn. Aber er scheitert. Und dann entwickelt sich die Geschichte immer weiter. Man versucht halt, eine plausible Geschichte zu erzählen, die damals hätte passieren können. Und Das ist jetzt das Resultat.
Try to make a plausible story that could have happened in those times. And this is the result.
Ich fand den Anfang Ihres Buches sehr besonders. Sie beschreiben eine weiße Landschaft und Sie vergleichen diese Landschaft mit einem leeren Blatt Papier. Das ist auch wunderschön übersetzt von Karl Ludwig Wetzig. Wir werden den Ausschnitt gleich hören. Ich habe mich gefragt, ob Sie damit buchstäblich die Situation eines Autors am Beginn eines Romans beschreiben wollte, wie man vor einem weißen Blatt Papier sitzt.
Of course, this is the feeling. You are sitting in front of the wide void.
Na klar, das ist das Gefühl. Man sitzt vor dem großen Weiß, vor der großen Leere. Und dann muss man etwas damit machen. Wie der chilenische Dichter Nicanor Parra gesagt hat, du musst diese Seite mit deinem Schreiben besser machen. Da muss man die ganze Zeit dran denken. Das ist extrem herausfordernd und extrem sexy. Es gab so viele heftige Schneefälle im 19. Jahrhundert. Und es gibt sie in unseren Wintern bis heute, vor allem im Norden. Man kann die Häuser nicht mehr sehen, sie verschwinden im Schnee. Es gibt manchmal 5 Meter Schnee und alles verschwindet in ihm. Das erinnert an eine schwarze, leere, weiße Seite. Das stand am Anfang dieses Buchs.
Das klingt nach einem Whiteout, diesem meteorologischen Phänomen in Polargebieten, wenn der Schnee und der Himmel ineinander verschwimmen und man nicht mal mehr den Horizont sieht. Als Sie aber mit dem Buch angefangen haben, hatten Sie da einen Horizont Ihrer Geschichte im Kopf? Wussten Sie, wo die Sache hingeht?
So when you start writing a book, you always think that you know where you're going.
Wenn man mit einem Buch anfängt, denkt man weiß, wohin es gehen wird. Zumindest vage. Da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Und bei diesem Buch wollte ich über den Heringboom schreiben, der sich hier in Island im frühen 20. Jahrhundert abspielte. Aber als ich mit dem Schreiben anfing, hat sich dieses Licht immer weiter wegbewegt, weil ich auf dem Weg so viele andere Ideen hatte. Deshalb hat es viel länger gedauert, das Ende des Tunnels zu erreichen, als ich gedacht hatte. Der Heringboom findet erst auf Seite 300 oder so statt. Das ist ganz oft so, wenn man mit einem Buch anfängt. Man denkt, man hat die ganze Geschichte parat, aber dann wendet es sich auf einmal in ganz andere Richtungen. Es ist aber auch etwas, das Spaß macht am Schreiben. Es muss eine gewisse Ungewissheit geben. Man will gar nicht alles wissen. Es muss Überraschungen geben auf dem Weg. In diesem Fall gab es sehr viel.
Lassen Sie uns den Anfang Ihres Romans hören, der mit einer großen weißen Leere beginnt. Wir hören Hallgrímur Helgason auf Isländisch in der Übersetzung von Karl Ludwig Wetzig. Es liest Joachim Schönfeld.
Kapitel 1. Adam á ísbreiðinni. Í byrjun var blaðsíðan auð, tómur hvítur pappír. Hvergi sá á dökkan díl, hvorki punktin ég komu. Fjörðurinn var ein augalaus snjóbreiða frá innsta fossi að hafsbrún
og engin leið að sjá Adam hvort undir var í sjór eða land. Am Anfang war das Blatt leer. Unbeschriebenes weißes Papier. Kein einziger dunkler Fleck war darauf zu sehen, weder Punkt noch Komma. Der Fjord war eine einzige augenlose Schneedecke, vom Wasserfall an seinem hintersten Ende bis zur Mündung ins Meer, und es war unmöglich zu erkennen, wo sich unter ihr Wasser und wo Land befand. Der Neuschnee hatte alle Zeichen der Anwesenheit von Menschen getilgt. Der Fjord lag ebenso unberührt unter dem Nordhimmel, wie an jenem Tag vor 999 Jahren, an dem er entdeckt und besiedelt worden war. Diese leere Seite betritt nun ein Mensch, ein erschöpfter Geist mit reifbedecktem Bart über einem verschwitzten Pullover, ein hohlwangiger Mann, der natürlich nicht anders heißen kann als Eilif Fyrgvithmundsson. In der Scharte auf dem Berggrat bleibt er stehen und schaut über den Fjord, der kein Fjord mehr ist, sondern ein schneeweißes Blatt Papier, leer, bis die Geschichte beginnt. Jetzt stapft er in sie hinein, spurt den Anfang, sinkt in dicken Überstrümpfen und flachen Schuhen aus Haileder bei jedem Schritt bis zu den Knien ein. Wir hören seinen keuchenden Atem. Vom anstrengenden Gehen ist ihm warm geworden.
Er versteht gerade gar nichts mehr. Er wohnt doch hier, hat hier Vieh und Familie, aber er kann sein Haus nicht finden. Obwohl der dreitägige Schneesturm abgezogen ist und der Himmel all seine Schneeschauerröcke gelupft hat. Eilifur Gvithmundsson eilt die Scharte hinab, Pulverschnee stiebend wie eine glasbärtige Dampfmaschine. Wir folgen dem Schwitzenden mit den kalten Füßen und dem Weihnachtsweizen im Sack und hören seinen rasselnden Atem. Wir hören ihn besser als er selbst, denn wir sind Büchermenschen und verfolgen die Dinge aus gehöriger Entfernung, von der vollkommenen Stille des Lesens umgeben, die um das Bettzeug herrscht, genießen wir es, die Verzweiflung anderer im Schein der Nachttischlampe zu betrachten. Im Laufe seines Abstiegs wird der Pulverschnee zu Tiefschnee, der Tiefschnee zu Sulzschnee, der Sulzschnee zu Harsch. Der Wanderer sinkt nur noch mit den Sohlen ein, bei seinen Schritten, heim zu dem, was er für sein Zuhause und sein Leben hielt und das auf Landkarten als Stünderkott eingezeichnet ist, nun aber nicht mehr, denn auch der Hofname liegt unter Schnee begraben. Selbst der Fels von Solarklettur ist verschwunden, die nie trügende Landmarke, die sonst immer mindestens teilweise freiliegt, ein ewiger Wegweiser für das Heute und das Morgen. Es gibt nichts mehr in der Welt, nichts Festes mehr, an dem man sich festhalten könnte. Der Bauer steht an der Stelle, wo sich sein Hof befand, stößt Atemwolken aus und blickt durch diesen transparenten Dampf mit großen schwarzen Pupillen, den einzigen dunklen Punkten in diesem weißen Tal. Sie klimpern an seinem Grund wie zwei Bohnen in einer Schüssel. Teufel nochmal! Geht es mir jetzt wie dem Adam auf der Eisdecke in Lausis Reimgedicht? Dachte Eilifur Gudmundsson und murmelte, ohne sich dessen bewusst zu sein, die berühmten Zeilen aus dem Buch Lausi. Der heidnische Zimmermann Sigurlaus auf Ytri Skrida hatte sich einen Winter lang die holzlose Zeit damit vertrieben, etliche der biblischen Geschichten aus den Büchern Mose nach Island zu versetzen. Auf der Eisdecke Adam stand aufrecht in Evas Kleidern. Da wartete hüfthoch das Menschengeschlecht mit Schnee in seinen Adern. Eilifürs Verzweiflung war so groß geworden, dass er die Mütze abnehmen musste. In der Mitte seines vereisten Barts klaffte eine breite Schmelzrinne. Sie reichte von der Nase zum Mund und weiter bis zum Kinn, wo sie endete. In der Gegend war dieses Phänomen allgemein unter der Bezeichnung Nasentau bekannt. Eilifürs schmuddeliges Haar klebte bis zu den großen Ohren in schweißnassen Wellen an seinem Kopf, auf dem ganz oben die Glatze eines Endvierzigers glänzte. Er stapfte hin und her auf dem, was sein Hofhügel sein musste, wo er jedenfalls nach sämtlichen Orientierungspunkten zu urteilen liegen musste, aber nun von sämtlichen Landkarten ausradiert war, und blaffte in die Luft wie ein Hund, der Witterung aufgenommen hat, den Bissen aber nicht findet. Endlich blieb er stehen und schaute fjordauswärts. Selbst die Kirche von Fanneri schien im Schnee versunken zu sein. Dabei hatte sie einen Turm und war schwarz angestrichen. Die Haifangboote Krismündürs auf Vammyr waren ebenfalls unsichtbar, obwohl die geteerten und hoch auf ihren Böcken gelagerten Planken am Strand vor dem größten Hof im Segelfjördür sonst nie dem Schnee zum Opfer fielen. Hatte es dermaßen geschneit? Oder waren hier nacheinander 14 Lawinen niedergegangen? Und das am heiligen Abend?
So der Anfang von Hallgrímur Helgasons neuem Roman 60 Kilo Sonnenschein. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war die Beschreibung über die komfortable Situation von uns Leserinnen und Lesern. Wie wir gemütlich im Bett sitzen können, sicher und komfortabel und von dort aus die Verzweiflung der Figuren verfolgen können, aus sicherem Abstand. Wie aber ist das für Sie als Autor, Herr Helgason? Wie viel Entfernung haben Sie zu den Situationen, die Sie beschreiben, Und wie nah müssen oder wollen Sie den Schicksalsschlägen sein? Zum Beispiel, wenn ein Mann nach Hause kommt eben und seine Familie fast vollkommen ausgelöscht findet.
Of course, as an author, you always try to put yourself in the footsteps of your character.
Ja, na klar. Als Autor versucht man immer, in die Fußstapfen der Figuren zu treten und sich vorzustellen, wie sich das anfühlt, in ihrer Haut zu stecken. Wir hatten gerade ein Baby bekommen, als ich mit dem Buch anfing. Ich hatte ganz frische Vatergefühle. Das hat es mir leichter gemacht, dieses Buch zu schreiben. Ich habe diese Theorie, dass man sogar besser schreiben kann als sonst, wenn man ein Neugeborenes im Haus hat. Die Metaebene, die Leser direkt anzusprechen, war wie ein kleiner Trick, um die Leser bei Laune zu halten. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ob sich die Leute überhaupt für alte isländische Geschichten von irgendeinem abgelegenen Fjord interessieren. Und deshalb habe ich versucht, die Geschichte so interessant wie möglich zu gestalten und die Leser immer wieder aufzuwecken. Deshalb habe ich an manchen Stellen eben auch immer wieder über die Leser selbst geschrieben, um sie wach zu halten und um die Gegensätze zwischen den Lesern und den Figuren zu unterstreichen.
Neben Gestur gibt es noch eine Art Hauptfigur, habe ich gedacht, und zwar die Natur, also die Landschaft Islands. Und ich fand diese Landschaftsbeschreibungen sehr eindrucksvoll, sehr fantasievoll, ideenreich, sehr sinnlich. Wie sehr haben Sie als Isländer diese isländische Natur in Ihrem System? Und fällt es Ihnen leicht, darüber zu schreiben, dafür Worte zu finden?
Well, I'm 62 now, so I've lived in this country for all this time.
Naja, ich bin jetzt 62 und ich habe all diese Jahre in diesem Land gelebt. Also kenne ich es mittlerweile fast auswendig. Ich war an so vielen Orten. Ich habe auch seit 15 Jahren ein Sommerhaus oben im Norden. Den Norden kenne ich also auch ziemlich gut. Es ist ganz anders da oben als im Süden, ein anderes Licht, andere Geschichten. Die Leute leben dort oben irgendwie auch ein anderes Leben. Und ich kenne das alles ziemlich gut. Aber manchmal, wissen Sie, gibt es auch sehr direkte Naturerfahrungen. Wenn man im Sommer draußen steht oder wenn man in der Kälte zum Sommerhaus läuft, dann bekomme ich neue Ideen. Aber im Wesentlichen steckt das alles in einem drin. Sogar die Passagen über das Fischen, die Boote und all die Kapitel, die draußen auf dem Meer spielen. Das musste ich mir alles ausdenken. Ich bin nie gesegelt. Ich war nie wirklich viel auf Booten, nur auf der Fähre zu meiner kleinen Insel da oben. Ich weiß nicht viel über die Seefahrt oder Fischerei. Das musste ich mir alles vorstellen. Und dabei habe ich mich auf Nachforschungen gestützt und alte Geschichten, Dokumente und Zeitungen, Berichte über das Haifischen in Nordisland im 19. Jahrhundert. Das hat mich sehr inspiriert. Es war also eine Kombination aus Lesen, Recherche und der eigenen Erfahrung mit der Natur. Es ist also eine Kombination dieser drei Elemente.
Ich hatte selbst auch schon das Glück, nach Island zu reisen und fand diese Naturerfahrung wirklich sehr, sehr besonders. Also diese Kontinentalplatten, die sich auseinanderschieben, Geysire, die plötzlich hochspritzen oder allein dieser Vulkan Katla, der unter einem Gletscher schlummert. Und 2010, das wissen wir vielleicht noch, hielt dieser Vulkan, dieser spuckende Eyjafjallajökull die ganze Welt in Atem. Was lehrt einen das, wenn man dort lebt und ständig solchen Naturgewalten ausgesetzt ist?
Well, being an Icelander is a little bit special in that way because.
Naja, Isländer zu sein ist schon sehr besonders, weil hier immer irgendwas passieren kann. Man rechnet sozusagen mit allem. Es kann heute ein Erdbeben sein und morgen ein Vulkanausbruch oder sogar heute. Einmal bin ich über die Landstraße gefahren und plötzlich sah ich Rauch und irgendein helles Licht und ich dachte, das ist bestimmt ein kleiner Vulkanausbruch. Am Ende war es aber einfach nur die Autobahnraststätte. Es war also nur meine Vorstellung. Das liegt so tief in unserer Seele, dass wir immer mit so etwas rechnen. Und das schult vielleicht unsere Vorstellungskraft. Wir sind ein Land der Schriftsteller, der Maler. Wir sind ein sehr kreatives Land. Eines der kreativsten vielleicht von allen Nationen.
Den Heringboom in Island haben Sie ja bereits erwähnt, der wie eine Art Goldrausch war, auf Isländisch oder vielleicht eher ein Silberrausch. Interessanterweise haben sich die Isländer vorher überhaupt nicht für Heringe interessiert, obwohl die Meere voll waren von ihnen. Und dieses Desinteresse der Isländer beschreiben sie auch in ihrem Roman In 60 Kilo Sonnenschein. Wir hören jetzt einen Auszug aus dem 14. Kapitel. Gestur ist mit seinem Ziehvater am Strand unterwegs und da wurden gerade sehr viele Heringe angeschwemmt.
Kapli 14. Fjöru fylli. Þeir nýfeðgar gengu heim daginn eftir, Gestur og Lási. Það var varla hausinn á milli þeirra lengur, drengurinn var óðum að ná kengboganum karli sínum hvað líkams hafði snerti. Brátt þyrfti hann líka að beigja sig inn bæjargöngin, en sú var fermingin á því Íslandi sem var...
Kapitel 14. Strandföllerei. Am folgenden Tag gingen Lási und Gestur, nun Vater und Sohn, nach Hause. Der eine war kaum mehr einen Kopf größer als der andere. Der Junge beeilte sich, den krummen alten Mann an Körpergröße einzuholen. Bald würde auch er sich in den Gang zwischen den Hofgebäuden bücken müssen. Das war die eigentliche Konfirmation im damaligen Island. Wenn Kinder heranwuchsen, mussten sie irgendwann anfangen, sich zu ducken. Das war der erste Schritt, um einmal als alter Haken zu enden. Die alte Grandvör war im Sitzen genauso groß wie im Stehen. Fast alle im Fjord hielten sich wie krumme Nägel. Mit Ausnahme des Pfarrers, des Kaufmanns und des Arztes. Die gingen kerzengerade. Wie der Mann, der in Frankreich an Bord eines Doggerboots gekommen war. Gestur gelobte sich, dass er sich niemals würde beugen lassen. Doch wie sollte er das anstellen? Aus diesem Fjord führte kein Bildungsweg. Genauer betrachtet gab es hier überhaupt keine Wege, höchstens Schafspfade und Reitwege, von Hufen so ausgetreten, dass sie nur für Pferde geeignet und mit nichts zu befahren waren. Der Himmel trug eine hohe Wolkendecke. Das Meer war eine spiegelglatte Septembersee, soweit das Auge reichte. Ein windgeprüftes Segelboot lag im flacheren Wasser. Das Wetter ließ Anzeichen von Ermüdung erkennen. Die Windstille war eine resignierte Flaute. Der Sturm hatte einen halben Tag lang im Fjord gewütet, die Landebrücke mit salzigen Schlägen gepeitscht und die Boote im Lehwinkel zusammengetrieben. Die Ruhe nach dem Sturm hatte etwas von Ruinen an sich. Das niedrige Gebüsch sah gerupft aus, und überall am Ufer lagen angespülte Haufen von Seetang. Die morgendliche Pracht störte vor allem das Möwengekreisch, das die Luft erfüllte. Sämtliche Vögel des Nordens schienen sich hier versammelt zu haben. Das Klatschen von Flügeln erscholl über den Ufern rund um den Pöttlür. Der Fjord war ein einziges Festgelage. Als sie nach einem Rest Flechtenschleim aus dem Haus getreten waren, hatte Lausi etwas von einem möglicherweise angetriebenen Wal gesagt. Aber es war kein größerer Kadaver zu entdecken. Und darum hatte er sich an die Arbeit gemacht und den Sarg gezimmert. Sobald sie ein Stück von Beerkot entfernt waren, sah Gestur im Wasser nahe dem Ufer etwas glitzern. Und vom Potlur drangen Rufe herauf. In einem der offenen, geteerten Dorschfangboote Kristmundurs stand ein Mann mit hoch erhobenem Ruder. »Was machen die?« fragte der Junge. »Sieht aus, als würden sie auf Möwen gehen«, griente Lausi verschmitzt, sah dann aber genauer hin. »Wenn sie nicht auf Seelenfang sind.« Als sie den Uferkamm erreichten, einen der Fußwege nach Itriskrida, sahen sie, dass das Ufer unter dem Möwengekreisch voll kleiner Fische lag, die im grauen Licht des bedeckten Himmels wie Silber glänzten. Und als sie weiter am Ufer entlang gingen, wo der Fjord breiter wurde und die Möwenwolke über ihnen dichter, sahen sie noch viel mehr von diesem von der Nacht an Land geworfenen Fang. Der ganze Flutsaum war ein großer, glitzernder Fisch, ohne Unterbrechung durch einen einzigen dunklen Fleck. Verschiedene Möwenarten und vereinzelte Raben schwebten, hüpften und warteten, fröhlich pickend und schluckend in dem Haufen. Juno schoss davon und scheuchte die Vögel bellend auf. »Was sind das für Fische?« Heringe, scheint mir, sagte der Bauer. Lausi tippelte leichtfüßig in seinen Schafleder-Ballerinas über die trockensten Steine, bückte sich über die Masse, packte einen Schwanz und hob ihn hoch. Ja, das ist Hering. Toter Hering. Das kommt vor. Manchmal treibt er an wie ein Wal. Es reicht ein Geistesgestörter und der ganze Schwarm. »Sieh mal, sie rufen uns«, unterbrach Gestür und zeigte auf den Potler. Mittlerweile waren drei Besatzungsmitglieder im Boot aufgestanden und riefen ihnen etwas Unverständliches zu, während weitere auf den Ruderbänken saßen. Es hörte sich nach Flüchen und Schmähungen an. Doch was konnten Vater und Sohn am Ufer für ein Boot auf dem Wasser tun? Wollten die nicht zum Fischen auslaufen? Dann dämmerte den beiden allmählich, was das Problem war. Die Fischer kamen vor lauter Fisch nicht vor und nicht zurück. Der Fjord war gestopft voll Hering, und das Boot steckte darin fest. Einer der Matrosen versuchte, sein Ruder jetzt in etwa so einzusetzen wie ein Gondoliere in Venedig, um das Boot von der Stelle zu bringen. Seine Kameraden taten es ihm gleich, aber das Boot bewegte sich nicht. Das Meer war eine einzige Suppe aus tranig fettem, totem Hering. »Als würden sie in Eis feststecken«, brachte der Junge staunend zwischen seinen fülligen, weichen Backen hervor. »Sowas habe ich noch nie gesehen«, sagte der Graubärtige und kratzte sich die abgenommene Mütze in der Hand am Kopf. »Warum laden Sie nicht einfach den Hering anstelle von Dorsch?«
»Hey, entschuldige, aber keiner fischt solchen Dreck.«
»Warum nicht?«
»Den Scheiß kann man doch nicht essen. Da wird einem bloß schlecht.«
»Bekommt man davon Bauchweh? Hat es einen schlimmen Geschmack?«
»Das weiß ich nicht. Irgendwer wird es schon mal seinem Vieh vorgesetzt haben, aber für Menschen ist das Zeug nicht genießbar.«
Gestür sah zu, wie der Hund in der schuppigen Pampe zu ihren Füßen schnüffelte. Er schien sich nicht entscheiden zu können, ob er es mit Essbarem zu tun hatte oder nicht. Dann entdeckte er ein Stück weiter weg einen dunklen Polarfuchs mit einem Stück Hering im Maul und raste ihm nach. »Aber die Franzosen...« Gestür brach aus Respekt vor den Ansichten seiner Väter ab. Lausi hatte natürlich recht. Das Zeug war giftig. Kein Mensch verzehrte das Aas verendeter Tiere. Andererseits sah der Hering gut und fett aus, lecker geradezu. Etwa so wie der, den sie auf der Überfahrt zum Kontinent gegessen hatten, gebacken und zum Teil noch mit der Haut. Gestür dachte mit Wehmut an die schönen Abende zurück, als sie bei Windstille auf der Dornbank vor Grönland lagen und die Besatzung sich nach dem Essen gesättigt rund um das offene Feuer auf dem frisch geschrubbten Deck liegend die Pfeifen anzündete. Jemand hatte auch die Sonne angezündet, die halb untergegangen auf dem westlichen Horizont schwamm wie ein brennendes Schiffswrack. Dann kam die feuerlose Dunkelheit. Nur noch die knisternde Glut in den Pfeifenköpfen war zu sehen, die im Rhythmus der unverständlichen französischen oder bretonischen Witzeleien aufgloste. Das waren selten angenehme Stunden an Bord des Sklavenschiffs gewesen. Jetzt sah er, dass Juno dem Beispiel des Fuchses gefolgt war und auf einem fetten Hering herumkaute. Der schmeckte ihr so gut, dass sie am Ufer zurückblieb, als Lausi und Gestür den Hang zum fußbodenschiefen Haus hinaufstapften, wo die Frauen und der kleine Baldur auf sie warteten.
Ein Auszug aus 60 Kilo Sonnenschein von Hallgrímur Helgason. Herr Helgason, wie konnte das eigentlich passieren? Island war damals wahnsinnig arm, alle hatten immerzu Hunger, auch das beschreiben Sie in Ihrem Roman, aber Heringe wollten die Leute auf gar keinen Fall essen. Warum nicht?
In Island waren die Leute damals eben nicht nur vom Rest der Welt isoliert und lebten in Armut und in rauer Umgebung, sondern sie waren auch ignorant und wussten nicht viel von der Welt. Nicht mal von der Welt, die um sie herum war. Und sie aßen keine Heringe, sie aßen keine Muscheln. Sie haben alle möglichen Sorten von Fisch nicht gegessen, der einfach nicht gut genug aussah. Sie waren abergläubisch und ignorant und hatten viele Vorurteile gegenüber allem Möglichen. Wir waren sehr seltsam damals. Wir jagten auch keine Wale, obwohl das Meer voll von ihnen war. Aber es gab sehr komplizierte Regeln, wenn ein Wal an der Küste strandete, wie man das Fleisch zwischen all den Familien aufteilte. Wir aßen sie also, aber wir fuhren nicht hinaus, um sie zu jagen. Heringe fand man zu klein, nicht wert, sie zu fischen. Aber dann fanden wir heraus, dass sie das Silber des Meeres waren und der Goldrausch der Heringe kam und der Heringboom, der zu einer Art Säule des wirtschaftlichen Aufschwungs im 20. Jahrhundert wurde.
That became sort of the pillar of our economy in the 20th century.
Wie kam aber da dieses Umdenken zustande? Sie haben es ja gerade beschrieben, die Isländer waren ignorant und vorurteilsbeladen. Und dann kamen die Norweger, das liest man sehr plastisch hier in ihrem Buch, die natürlich irgendwie auch beeindruckend waren. Die kamen mit Kautschukstiefeln, wasserfesten Schuhen, sie haben Streichhölzer mitgebracht, Banknoten, alles Dinge, die die Isländer damals noch nicht kannten. Aber wie haben die Norweger die Isländer davon überzeugt, dass man Heringe auch essen kann und damit auch Geld machen kann?
I think the Norwegians were only thinking about themselves. They only wanted to make money.
Ich glaube, die Norweger haben vor allem an sich selbst gedacht. Sie wollten einfach Geld machen. Die Heringe waren in Island, also kamen sie eben nach Island. Sie folgten dem Geld und sie bauten eine Fabrik für die Heringsverarbeitung hier. Und sie brauchten die Arbeitskraft. Also stellten sie Isländer ein. Eine Win-Win-Situation für beide Nationen. Wir waren froh, Arbeit zu haben, und wir hatten keine hohen Ansprüche oder Zukunftsträume. Wir hatten damals nicht besonders viel Glück in Island. Wir waren einfach nur froh, dass die Norweger kamen, und wir haben schnell von ihnen gelernt. Und dann, 10 Jahre später, wollten wir das Ganze auch kontrollieren und haben also langsam die Norweger wieder verdrängt und das Heringsgeschäft übernommen.
Und der Sprung war dann wirklich gewaltig. Also die Zeiten, die Sie beschreiben, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20., da waren die Leute in Island teilweise so arm, dass sie ihre eigenen Kinder aussetzen mussten, weil sie nicht ernähren konnten. Und jetzt, nur ungefähr 120 Jahre später, ist Island ein modernes Land mit einem sehr hohen Lebensstandard, einer der höchsten Lebenserwartungen. Wie konnte es sich so schnell ändern?
Well, Iceland has always been ready for change.
Island war einfach immer bereit für Veränderungen. Und wir waren immer schnell dabei, wenn es um unser Glück ging. Es gab ja ziemlich viele Wirtschaftskrisen in Island. Die letzte 2008. Und jetzt haben wir eine weitere Krise mit Corona. Aber Isländer sind immer schnell wieder aufgestanden. Das liegt daran, dass das unsere Tradition ist. Wir sind sowas wie eine Gesellschaft der Jäger. Wenn da plötzlich viel Fisch im Fjord zu holen ist, dann kümmern wir uns darum. Und wir sind ja auch nur so wenige. Und es ist sehr einfach, die ganze Nation auf einmal zu mobilisieren. Die isländische Geschichte ist aber wirklich unglaublich an dieser Stelle, weil wir praktisch noch im Steinzeitalter lebten im 19. Jahrhundert. Meine Großmutter wurde 1900 geboren und starb 1998. Sie hat also vom Steinzeitalter das Computerzeitalter erreicht, in einer Lebenszeit. Das ist ein unglaublicher Sprung. Ihr Leben hat mich immer fasziniert. Es hat in einer Grassodenhütte begonnen und endete in einem Toyota Land Cruiser, in einem Jeep. Am Ende des 19. Jahrhunderts hatten wir sozusagen nichts in Island. Wir konnten nicht mal das Rad gebrauchen, diese unglaubliche Erfindung der Menschheit, die seit Jahrtausenden allen Ländern ihren Dienst erwiesen hat, nur uns nicht. Weil wir keine Straßen hatten. Wir waren praktisch im Steinzeitalter. Wir mussten uns also sehr schnell entwickeln und schnell in die Moderne springen. Aber das hat natürlich seinen Tribut gefordert. Es gab das klassische Alkoholproblem. Die Leute tranken einfach zu viel. Das haben wir in den letzten 50 Jahren aber ganz gut in den Griff bekommen.
Getrunken wird in 60 Kilo Sonnenschein auch nicht gerade wenig. Ein Pfarrer ist an einer Stelle zum Beispiel so betrunken, dass er bei einer Beerdigungszeremonie gleich mit ins Grab stürzt, auf den Sarg stürzt und stirbt. Und das ist nur eine von ziemlich vielen eigentlich grausamen Szenen. Also da sterben jede Menge Menschen, ein Koch wird erschlagen, einem Baby wird ein Auge ausgehackt. Und trotzdem ist diese Lektüre überhaupt nicht deprimierend. Im Gegenteil. Und das liegt an ihrem Humor. Immer bevor es zu ernst wird, bringen sie einen ironischen Ton hinein. Woher kommt das?
Ich glaube, das habe ich von den Isländern gelernt, wie Geschichten bei uns erzählt werden. Es ist unsere große Tradition. Bei uns gibt es nicht allzu viele Intellektuelle und nicht allzu viele intellektuelle Gespräche. Wir haben keine große Debattenkultur. Wir haben keine Philosophie. Anstatt Debatten zu führen, erzählen wir uns Geschichten. Das ist unsere große Tradition. Als ich aufgewachsen bin, habe ich all diese Geschichten gehört, von einfachen Leuten, Arbeitern. Ich habe Brücken gebaut, als ich jung war, und von den Arbeitern habe ich gelernt, dass gute Geschichten ein bisschen lustig sein müssen. Und dann bin ich in die USA gegangen, zum Studium. Und als ich als junger Künstler in Manhattan lebte, lernte ich Stand-up-Comedy von Leuten wie David Letterman, Woody Allen und Eddie Murphy. Sie haben mich sehr inspiriert. Und als ich in den 90ern zurückging nach Island, begann ich eine Karriere als Stand-up-Komiker. Ich war der Erste in Island. Das war eine wichtige Erfahrung für mich. Dabei habe ich gelernt, wie man ein Publikum von 200 bis 500 Leuten bei Laune hält. Dafür braucht man viel Selbstvertrauen. Und man muss auch diszipliniert sein. Man muss so klingen, als würde man improvisieren. Es sollte leicht sein und lustig. Das habe ich mir erhalten. Außerdem haben wir ja die Tradition der Sagas, die vor 1000 Jahren geschrieben wurden. Sie enthalten alle etwas Humor, obwohl sie von grausamen und dramatischen Sachen erzählen. Ich sage immer, die beste Möglichkeit, Literatur zu bewahren, ist, etwas Humor hineinzutun. Das ist wie das Salz, das das Fleisch frisch hält.
Diesen Sinn für Humor haben sie auch ihrer Hauptfigur verpasst, Gestur. Er ist auch ein Komiker und er ist sehr gerne gesehen auf den Höfen, weil er nämlich die Leute unterhält. Er wird von vielen auch der Sonnenschein genannt. Wie kam es eigentlich zu diesem Titel, 60 Kilo Sonnenschein?
Well, this title is a very strange one.
Das ist ein seltsamer Titel, der mir in einem Traum kam. Meine Tochter nahm an einem Fußballturnier teil in einem kleinen Dorf im Norden, in Siglufjörður. Es ist ein kleiner Ort und wir bekamen kein Hotelzimmer. Also brachten wir ein Zelt mit. Ich bin es nicht gewöhnt, in einem Zelt zu schlafen. Wir haben einen ganzen Tag gebraucht, um es aufzustellen. Es war ein sehr kompliziertes Zelt von meinen Schwiegereltern. Dann gingen wir schlafen, aber es war eine stürmische Nacht und mein Zelt ging kaputt. Ich bin schon nach einer Stunde wieder aufgeweckt worden von einem Rettungsteam und vom Wind. Aber in dieser Stunde habe ich von diesem Titel geträumt. Der Titel kam einfach zu mir und ich entschied, das soll er sein, 60 Kilo Sonnenschein. Ich habe keine Ahnung, wo der plötzlich herkam. Aber ich habe versucht, seine Bedeutung herauszufinden, auch im Text, an einigen Stellen. Manchmal ist es die Bezeichnung für eine Person, manchmal sind es die Fässer voll mit Hering, auf dem die Sonne reflektiert, sodass sie aus der Entfernung aussehen wie Fässer voll mit Sonnenschein. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, wo der Titel herkam. Und ich verstehe ihn bis heute nicht.
Vielleicht verraten wir nicht zu viel über den Schluss des Romans, aber so viel vielleicht doch. Der Rahmen schließt sich nämlich wieder. Am Ende gibt es wieder sehr viel Schnee, wieder eine Lawine, wieder weiße Seiten. Haben Sie damit auch Platz gemacht, um ein nächstes Buch zu schreiben?
Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Wie kann ich dieses Buch enden lassen? Diese Schneefälle, die alles ausradierten, waren damals ziemlich häufig. Bis heute gibt es sie in Island. Daher habe ich entschieden, es so enden zu lassen. Aber ich wollte auch Hoffnung lassen. Ich überlege, ob ich eine Fortsetzung schreibe. Ich glaube, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist und dass ich noch ein Buch darüber schreiben werde. Darüber, was nach dem Heringboom kam und nach der Zerstörung des Fjords durch die Lawine. Ich würde Gestur gerne noch als Erwachsenen begleiten. Und ich möchte den Heringboom noch intensiver beschreiben. Ich habe das Gefühl, dass ich noch gar nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft habe in diesem Roman. Ich bin noch gar nicht tief genug eingetaucht, noch gar nicht ins Herz vorgedrungen. Das soll im nächsten Roman passieren.
That will be in the next book.
Das waren also nicht die letzten Heringe, über die Hallgrímur Helgason geschrieben hat. Ich freue mich jedenfalls auf weitere Romane von Ihnen, ob mit oder ohne Fische. Vielen Dank für dieses Buch und vielen Dank für unser Gespräch. Herzliche Grüße nach Island.
Ja, danke Ihnen auch und viele Grüße nach Berlin.
Hallgrímur Helgasons Roman 60 Kilo Sonnenschein ist im Tropenverlag erschienen, hat 570 Seiten und kostet 25 Euro, die E-Book-Ausgabe 19,99 Euro. Übersetzt hat es Karl Ludwig Wetzel. Die deutsche Stimme in dieser Sendung war von Joachim Schönfeld. Die Technik hatte Angelika Schäfer und bei der Aussprache der isländischen Namen hatten wir Unterstützung der Island-Expertin Alva Germann, die übrigens ein wunderbares Buch über die isländische Lebensart geschrieben hat. Alles ganz easy heißt es, isländische Lebenskunst für Anfänger und Fortgeschrittene, erschienen bei DTV. Ja, das war Weiterlesen für heute, unsere Radio- und Podcast-Lesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Dore Krohn und ich wünsche uns allen mindestens 60 Kilo Sonnenschein in diesem nicht ganz einfachen Winter und viele gemütliche Lesestunden. Tschüss, lesen Sie weiter.